Hallo, hier ist der Equal Care Podcast, der dir alle zwei Wochen neue Impulse für deine gleichberechtigte und feministische Elternschaft liefert. Ich bin Hannah Drexler. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und systemische Beraterin und selbst Mama von drei Kindern. Zusammen mit meinem Mann lebe ich von Beginn unserer Elternschaft an ein 50-50-Modell. Das heißt, wir teilen uns Erwerbs-, Haus- und Care-Arbeit zu gleichen Teilen auf. Hier gibt es ganz konkrete Tipps für mehr Equal Care sowie neue Perspektiven auf Mutterschaft und Elternsein. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und dass es hier heute um einen noch sehr neuen und spannenden Begriff gehen wird, die sogenannte Parentät. Und erschaffen hat diesen Begriff Ramona Vetter, die ist Diplompädagogin und systemische Coachin für Eltern und Familien. Ramona lebt in München mit ihrer Familie, sie hat selbst zwei Kinder. Und Ramona hat diesen Begriff angelehnt an die sogenannte Muttertät erschaffen. Und er beschreibt die tiefgreifenden Veränderungen und den andauernden Prozess des Elternwerdens. Und all die Veränderungen, die Menschen erleben, wenn sie eben Verantwortung für ein Kind oder mehrere Kinder übernehmen. Und darüber sprechen wir gleich. Bevor es losgeht, möchte ich dich darauf hinweisen, dass es nächstes Jahr endlich wieder einen Eltern als Team Online-Kurs geben wird. Und zwar auch noch in einer überarbeiteten neuen Version. Wenn du gerne mit deinem Partner oder deiner Partnerin mehr Teamgefühl erleben möchtest, wenn du die ganzen Aufgaben rund um Haus- und Care-Arbeit fairer verteilen möchtest und ein Familiensystem, Organisationssystem für dich oder euch finden möchtest, was euch wirklich entspricht und mehr in Balance bringt, dann schau dir das mal an. Die Warteliste ist offen und es wird vor Weihnachten noch ein besonderes Special-Angebot für alle auf der Warteliste geben. Der Link ist in den Shownotes und dann noch kurz der Hinweis, dass diese Folge wieder einen Partner hat. Das ist Love Every und Love Every entwickelt nachhaltige Spielzeugsets für Kinder von 0 bis 4 Jahren, die immer genau auf die Entwicklungsstufe des Kindes zugeschnitten sind. Egal, ob es um Motorik geht, um Sprache oder Kreativität. Es gibt verschiedene Boxen mit Spielzeugsets, die eben genau das fördern, was dein Kind gerade braucht. Das ist immer hergestellt aus nachhaltig angebautem Holz, Biobaumwolle, ungiftigen Farben und auch babysicheren Kunststoffen. Und wenn du wissen willst, was dein Kind gerade spannend finden könnte, dann schau dir das mal an. Der Link ist in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit dem Gespräch mit Ramona. Viel Freude. Ja, willkommen, liebe Ramona, in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, hallo. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auch.
Wir beide haben tauschen uns immer mal aus und haben im Vorfeld schon geschrieben zu diesem wichtigen Thema der Parentät. Möchte ich unbedingt heute mit dir etwas vertiefen. Bevor wir auf den Begriff eingehen, würde mich total interessieren, wie deine Arbeit eigentlich so aussieht. Und ich vermute, dass du ja über die Praxis und deine Erfahrung auch zu diesem Begriff gekommen bist oder warum dir der Begriff auch wichtig ist. Deswegen lass uns doch erstmal darüber reden. Wie sieht deine Arbeit so aus mit Eltern?
Ja, also es sieht folgendermaßen aus. Zu mir kommen vorrangig die Mütter im Moment, wobei das wandelt sich auch tatsächlich. Es kommen auch immer mehr Väter oder Elternpaare zu mir und kommen mit den unterschiedlichsten Themen. Also sei es jetzt tägliche Konflikte morgens beim aus dem Haus gehen, irgendwelche Erziehungsfragen, wo sie merken, sie sind sich total uneinig und haben so das Gefühl, sie kommen da gar nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Auch was vermehrt passiert, dass Leute zu mir kommen, die sagen, ich merke, ich würde gerne irgendwie so ein bisschen anders erziehen, als ich es selber erfahren habe, aber ich weiß nicht wie. Also auch so dieses Thema Ablösung von der Ursprungsfamilie. Und in dem Kontext kommen die Leute ganz unterschiedlich zu mir. Also entweder Einzelpersonen, das heißt die Mutter oder der Vater, oder es kommen die Paare. Manchmal sind auch die Kinder mit dabei. Also ich habe es auch schon erlebt, dass ich mache ja überwiegend Online-Coachings tatsächlich. Ich habe es schon erlebt, dass die Kinder dann irgendwie das Laptop geschnappt haben, mir erstmal die Wohnung gezeigt haben, die Eltern hinterher so, nein, dieses Zimmer bitte nicht. Genau, also es ist immer ganz unterschiedlich, wer da tatsächlich dann vor mir sitzt, egal ob jetzt online oder offline. Genau, ich hatte auch schon einmal eine Mutter mit ihrer Mutter da, wo es eben um diese erwachsene Mutter-Tochter-Beziehung ging. Also immer dann, wenn es quasi im Familiensystem irgendwo knirscht oder hakt, dann kommen die Leute zu mir und sagen, wir wissen da nicht mehr weiter.
Und genau, du hast diesen Begriff der Parität in einem Insta-Post, wie soll ich sagen, ins Leben gebracht, würde ich sagen. Analog sozusagen zur Muttertät. Mhm. Und als ich das gesehen habe, war ich sofort, ah, ja, klar. Also für mich war das auch so total selbst so, na klar gibt's, also ist das, braucht das einen Begriff und könnte man das so nennen? Und ich hab dir da auch geschrieben, dass ich ja tatsächlich teilweise vorher auch in meinen paar Coachings von Elterntät gesprochen habe. Mhm. Fand ich aber immer so ein bisschen holprig und dämlich. Aber eben auch eigentlich nur so als Krücke, oder ich habe dann oft was zur Muttertät erklärt und dann gesagt, naja, so ihr beide seid ja womöglich eben auch zusammen in einer Elterntät, weil es ja sozusagen bei Equal Care, oder wenn man sich mit Equal Care beschäftigt, stellt man ja eben fest, naja, diese Herausforderungen, die Mütter da haben, haben Väter am Ende auch, wenn sie sich denn aktiv in Care-Arbeit einbringen. Für mich war das wirklich dennoch aber so ein, wie so ein Licht, das da aufgegangen ist, dachte, ja, so gut, dass es mal jemand formuliert. Und der Begriff ist ja viel, viel besser. So. Oder jetzt können wir das überhaupt laut sagen. So ein bisschen wahrscheinlich, wie es bei diesem Muttertäts- oder Matresenz-Begriff auch vielen so ging. Und ich fand es auch interessant, dass es wie so ein blinder Fleck trotzdem sich für mich angefühlt hat und ich das auch eher nur so, wie so heimlich, also man könnte das ja auch so nennen, es ist aber gar kein Begriff. So habe ich es eher gesagt. Ne? Also wie, es gibt es halt nicht. Aber wie gesagt, diesen weiteren Gedanken, den du dir gemacht hast, auf den bin ich nicht gekommen. Deswegen war ich super dankbar, dass du das gemacht hast. Wann hat es bei dir sozusagen Klick gemacht, dass es diese Phase gibt, die einen Begriff verdient?
Das hat Klick gemacht letztes Jahr im Frühjahr, als ich das Buch Mythos Mutterinstinkt gelesen habe. Mir hat die Annika damals das Vordruck schon geschickt, weil ich eben auch mit ihr eine Podcast-Folge geplant hatte. Und da geht es eben auch um die Muttertät. Das ist ja der Begriff, den die Natalia Lamotte und Sarah Galan, ihre Schwester, die Schwester Herzendoulas, ins Leben gerufen haben, schon vor 4 Jahren tatsächlich, wo dieser Begriff erklärt wurde auch nochmal. Und ich habe mir die ganze Zeit irgendwie so unterschwellig gedacht, so, was ist eigentlich mit den Vätern? Und habe das auch so reingeschrieben. Ich habe mir ganz viele Notizen da reingeschrieben, so, was ist denn eigentlich mit den Vätern? Und es geht in dem Buch Mythos Mutterinstinkt auch darum, dass auch Veränderungen im Hirn von nicht leiblichen Eltern passieren, also auch von Adoptiveltern und so weiter. Also das heißt, da passiert etwas mit allen Menschen, die sich entscheiden für eine Elternrolle. Und ich habe dann irgendwie so ganz beiläufig hingeschrieben Parentät, weil ich mir gedacht habe, naja, rein logisch hergeleitet, also da steht Muttertät, Eltern, Parents heißt Eltern, Parentät. Das war so ganz eine ganz nüchterne, sachliche Geschichte. Und dann habe ich gedacht, ja, klingt aber irgendwie sehr trocken. Und habe es dann irgendwie so beiseite gelegt. Und tatsächlich hat mich dieser Begriff aber nicht losgelassen. Der hat mich dann immer wieder, kam der mal so in mein Hirn, dann habe ich gedacht, braucht es das? Braucht es nicht vielleicht auch so einen Raum? Also wirklich Sprache schafft der Realität. Und will ich diesen Raum jetzt nicht vielleicht auch aufmachen, so wie ich es im Coaching ja auch mache, wo ich sage, wenn eine Mutter zu mir kommt, es kann sein, dass es Sinn macht, dass dein Partner mit dazu kommt im Laufe des Coaching-Prozesses. Und dann würde ich eine Empfehlung aussprechen. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht mache ich das da jetzt einfach genauso. Und habe dann auch lange gebraucht, bis ich mich dann wirklich rausgetraut habe. Und habe selbst der Annika erst relativ spät davon erzählt, also vor ein paar Monaten erst. Und dann hat sie gemeint, ja klar, das macht doch total Sinn, das weiterzudenken. Ja, es ist ja kein Ersatz für die Muttertät, sondern das ist ja einfach nur eine logische Fortführung. Und so kam es dann. Also auch ich habe einen Moment gebraucht, bis ich es geschafft habe, quasi da damit rauszugehen, weil ich mir gedacht habe, ja, braucht es jetzt noch einen Begriff? Und aber tatsächlich war die Resonanz auch sehr, sehr gut darauf. Ich habe sehr viel Rückmeldung dazu bekommen.
Ich glaube, gerade wenn man über Equal Care spricht, dann ist da ja wie so eine Lücke, wenn man eben nur über die Muttertät spricht. Ja. Und meines Wissens nach ist doch auch, glaube ich, in der neueren Auflage bei Mythos Mutterinstinkt da noch was ergänzt worden auch, oder?
Es gibt
zu den Veränderungen bei den Vätern.
Es gibt mittlerweile auch eine aktuelle Studie von April 2024, wo nachgewiesen werden konnte, dass bei den Vätern auch in der grauen Hirnmasse oder in der grauen Substanz des Gehirns Veränderungen stattfinden. Und zwar schon während der Schwangerschaft tatsächlich. Mhm. Also nicht erst, wenn das Kind da ist und man sagt, okay, die bauen jetzt eine Bindung auf und da verändert sich was, sondern das passiert schon während der Schwangerschaft. Und das hat einen Zusammenhang damit, ob die Väter sich auch wirklich zum Beispiel dafür entscheiden, danach länger Elternzeit zu nehmen beispielsweise. Also sowas auch einplanen. Mhm. Genau. Und das ist natürlich, also ich persönlich finde das total bahnbrechend. Ja, weil Voll. Ich meine, wie viele Jahrzehnte oder Generationen sind wir denn mit dem Glauben durchs Leben gegangen? Naja, das mit den Kindern, das ist halt Sache der Mutter. Ja? Mhm. Die Väter können es vielleicht auch gar nicht. Ja, wo wir wieder beim Mutterinstinkt wären. Mhm.
Ja.
Und ich finde, dass das ganz schön aufwirbelt an der Stelle.
Ja.
Ja, also das macht ja wirklich was damit.
Ja. Übrigens an der Stelle der Hinweis, es gibt sowohl eine Podcast-Folge mit den Schwesterherzen-Doulas zu Muttertät, als auch mit Annika Rösler zu ihrem Buch. Mhm. Die verlinken wir beide mal in den Shownotes. Also dann haben wir im Grunde die Muttertät, womöglich eine Vatertät, und also die sich sozusagen sehr ähnelt. Und du hast es zusammengeführt in dieser Parentät, also auch das, was sich, oder wie ich es verstehe, das würde mich jetzt sehr interessieren. Also das hat ja auch was mit Paardynamik und wie sich eigentlich, wie man so das Elternsein gemeinsam hineinwächst und was das für Auswirkungen hat. Magst du mal diesen Begriff definieren, der Parentät?
Also es gibt noch keine feste Definition im eigentlichen Sinne. Ich habe es auf meinem Blog auch mal versucht zu definieren, weil wo es schon losgeht, ist so der Anfangs- und der Endpunkt. Also wann hört es denn auf und wann fängt es denn eigentlich an? Und das ist tatsächlich gar nicht so klar zu benennen. Also ein Beispiel, was ich total spannend finden würde, wären Untersuchungen in die Richtung, was ist mit Paaren, die in einer Kinderwunschbehandlung sind? Also wo es noch keine Eizelle gibt, die jetzt irgendwie befruchtet ist, wo ein Kind quasi schon auf dem Weg ist, sondern davor, die sich aber bewusst dafür entscheiden, wir gehen diesen doch teilweise sehr beschwerlichen Weg und wir entscheiden uns dafür. Da würde mich interessieren, was da schon passiert. Also es könnte sein, dass es da vielleicht auch schon losgeht. Ja, das hat ja mit enormen Veränderungen zu tun. Dann ist die Frage, wann hört es denn eigentlich auf? Ja, wenn wir jetzt mal so aus diesem Kleinkindalter rausgehen, weil ich hatte tatsächlich die Rückmeldung auf Instagram, naja, das ist ja eher so ein Jungelternthema. Ja, also Eltern mit Kleinkindern, habe ich gesagt, das würde ich nicht sagen. Denn wir verändern uns ja immer weiter. Auch unsere Kinder verändern uns. Die entwickeln sich weiter. Wenn die wiederum in der Pubertät sind, dann macht es ja auch was mit uns. Also das heißt, gerade im sozialen Bereich, im emotionalen Bereich, gibt es ja wieder Veränderungen. Auch das wäre total interessant, mal zu messen, was passiert denn in meinem Gehirn, wenn meine Tochter in die Pubertät kommt? Ja, wenn wir vielleicht ganz andere Konflikte führen, als wir sie jetzt noch führen. Und deswegen, also weil du nach einer Definition gefragt hast, ich würde es im Wesentlichen bezeichnen als die Umwälzungen, die das Elternsein mit sich bringt. Und die Umwälzungen finden ja auf verschiedenen Ebenen statt. Das eine ist körperlich, klar, die Schwangerschaft, Geburt und so weiter. Das verändert natürlich den Körper der Frau so rum. Aber auch auf emotionaler Ebene, ja. Also das macht ja etwas mit mir im Fühlen beispielsweise. Ich hatte es letzte Woche einen Vater im Coaching, der gesagt hat, er hat so Schwierigkeiten, wenn sein Kind wütend ist, weil er selber so unfassbar wütend wird, ja. Da kommt eine Wut hoch, mit der er überhaupt nicht umgehen kann als erwachsener Mann. Und er soll aber eigentlich sein Kind begleiten. Also wir Eltern werden ja durch unsere Kinder durchaus an Themen herangeführt, die uns eigentlich schon ein bisschen länger beschäftigen und die vielleicht auch mal genauer angeschaut werden wollen. Auch auf sozialer Ebene. Freundeskreise verändern sich oder Freundschaften verändern sich, ja. Wenn wir Eltern werden. Vielleicht gibt es so eine Kluft plötzlich aus Freunden ohne Kinder, Freunde mit Kinder, ja, weil plötzlich die Lebensrealität eine ganz andere wird. Wir können vielleicht Verabredungen nicht mehr einhalten, weil unser Kind irgendwie einen Magen-Darm-Infekt mit nach Hause gebracht hat. Ja. Und wenn das irgendwie immer wieder passiert, dann macht es ja auch was mit der Freundschaft, auch in Richtung der Ursprungsfamilie, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe. Das verändert sich ja auch so ein Stück weit.
Mhm.
Ja. Plötzlich mache ich mir Gedanken so, wie bin ich denn erzogen worden? Was davon will ich mitnehmen? Was will ich vielleicht auch anders machen? Ich komme vielleicht in Konflikt mit meinen eigenen Eltern. Also da gibt es ganz vieles, was da passiert. Deswegen sind es im Wesentlichen diese Umwälzungen, und die Herausforderungen, die daraus entstehen, ja, damit umzugehen.
Ja, und du hast es ja eben schon erwähnt, es gibt auch Veränderungen im Hirn, sowohl bei den Müttern als auch den Vätern. Magst du da noch mal ein bisschen was zu sagen, zu diesen, was man dazu weiß, zu den Gehirnveränderungen und auch den hormonellen Veränderungen bei beiden Elternteilen? Ich glaube, es ist besonders sehr interessant. Wie ist denn das bei den Vätern?
Also bei den Vätern konnte jetzt eben auch nachgewiesen werden, wie bei den Müttern, dass es eine Reduktion in dieser grauen Substanz im Gehirn gibt. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Wahrnehmung, auf das Erleben. Da spielt ja das Großhirn oder die Großhirnrinde eine wesentliche Rolle. Und das verändert natürlich auch so die Reaktion auf das Kind. Also das heißt, da ist schon die Basis gelegt dafür, dass ein Vater sich liebevoll und zugewandt um sein Kind kümmern kann. Genauso wie bei der Mutter. Es ist ja oft so, immer gesagt, das kann quasi nur die Mutter, weil die Mutter hat ja das Kind ausgetragen, auf die Welt gebracht. Aber das kann man so nicht sagen. Die Mama oder die Mutter hat einen gewissen Vorsprung an der Stelle durch die Schwangerschaft, weil natürlich die hormonellen Veränderungen da schon stattfinden. Mhm. Also das heißt, es ist wie so ein kleiner Vorsprung, den sie hat. Aber bei den Vätern passiert während der Schwangerschaft eben auch schon etwas. Und das ist halt total spannend.
Mhm. Ja. Und die Zeit mit dem Kind hat ja, soweit ich weiß, eben auch Auswirkungen auf die Oxytocin-Werte der Väter. Ne? Also
zum Beispiel,
schon hormonelle Veränderungen.
Ja, genau, auch da.
Die einerseits mit der Entscheidung für diese Zugewandtheit ja zusammenhängen, aber eben auch mit der real zusammen verbrachten Zeit. Ne?
Genau, das kommt ja dann noch on top. Mhm. Also das geht ja dann danach natürlich immer weiter. Mhm. Und ich finde das einfach wahnsinnig wichtig. Und vor allem habe ich mir dann auch so gedacht, naja, klar, also wir denken jetzt ganz klassisch Mutter, Vater. Ja, es gibt aber natürlich auch Adoptiveltern, also es gibt ja auch nicht leibliche Eltern, mhm. die entscheiden sich ja auch dafür. Und wenn es jetzt wirklich so wäre, dass nur die leibliche Mutter in der Lage wäre, sich gut um ein Kind zu kümmern, dann wären doch alle Menschen, die Adoptiveltern mhm. hatten, die wären doch heillos verloren. Das macht doch gar keinen Sinn. Also rein so logisch betrachtet.
Ja, ja.
Genau.
Ja. Ja, ich finde auch aus meiner Arbeit einfach spannend zu beobachten, dass eben die Herausforderungen, die Mütter und Väter so haben, sich durch Equal Care im Grunde angleichen. Mhm. Also was bei Vätern nicht vorkommt oder viel weniger vorkommt, ist das schlechte Gewissen. Mhm. Das, würde ich sagen, hat eben was mit der geschlechtlichen Prägung zu tun.
Ja.
Und der spezifischen Prägung von Mutterschaft. Aber diese Herausforderungen, berufliche Herausforderungen und Erfahrungen von Diskriminierung zum Beispiel sind ähnlich. Auch das Thema Selbstfürsorge, eigene Kontakt mit den eigenen Bedürfnissen. Das ist was, was für Väter auch wahnsinnig schwer ist, mhm. wenn sie denn substanzielle, sagt man, Anteile von Care-Arbeit übernehmen. Mhm. Also es ist nicht so, als wären dann die Herausforderungen komplett unterschiedlich, mhm. Sondern ich würde sagen, die ähneln sich dann immer mehr, je gleichberechtigter man Care-Arbeit verteilt. Und das ist für mich so ein Beweis, in Anführungsstrichen, ein beobachteter Beweis, mhm. zu sagen, naja, genau, wahrscheinlich ist das alles ähnlicher, als wir denken. Es hat eben mit der Menge der Care-Arbeit zu tun, die wir übernehmen. Aber dadurch, dass sich dann auch Lebensrealitäten angleichen, sozusagen zwischen den Geschlechtern, sind dann logischerweise auch Erfahrungen überschneidend. Mhm. Das finde ich, ja, ne? Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es eben einzelne Unterschiede gibt, geschlechtsbedingt, aber auch ja, sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Und offensichtlich ist es eben ein noch viel zu wenig erforschtes Feld, weil Väter, weil es leider da noch einfach viel zu wenig Forschung zu den Vätern gibt und auch ja zu den Müttern, das ist ja zu beiden eigentlich, ne? Diese ja. Umbruchphase des Elternwerdens ist eigentlich total unterrepräsentiert. Wenn wir jetzt nochmal dahin gucken, dass es ja auch miteinander was macht, also dass das Elternsein, das Paarsein verändert und die Dynamik der Familie logischerweise. Was würdest du sagen, sind dann die größten Herausforderungen dieser Phase der Parentät?
Also ich glaube, die größte Herausforderung, das ist auch das, was ich aus meiner Coaching-Praxis immer mitnehme, ist das Bewusstsein darüber, dass da, ich bleibe jetzt mal bei zwei Menschen, Mann und Frau, dass die ja aus unterschiedlichen Ecken des Lebens kommen sozusagen. Also die haben ja erstmal ihre eigene Biografie, die sie da mitbringen. Ja, und dann entscheiden sie sich irgendwann dazu, den weiteren Weg gemeinsam zu gehen oder vielleicht auch dann irgendwann nicht mehr, ist, das ist dann erstmal einerlei, und ein Kind zu bekommen oder mehrere Kinder. Und dann knallt's im Alltag. Dann gibt es oft so Vorwürfe wie, ständig fällst du mir in den Rücken, ich will das so, ich will das anders, dann wird über Süßigkeitenmengen gestritten, Medienkonsum und so weiter und so fort. Also da, das zerbricht dann in so ganz banalen Alltagssituationen. Ja? Und das ist meines Erachtens wirklich die größte Herausforderung, zu verstehen, wir kommen aus unterschiedlichen Stellen sozusagen, aus unterschiedlichen Familien. Wir haben unterschiedliche Prägungen, wir haben unterschiedliche Glaubenssätze. Vielleicht gibt es eine gewisse Schnittmenge. Ja, das mag durchaus sein, weil sie aus ähnlichen Generationen kommen in der Regel. Trotzdem gibt es da individuell sehr, sehr, sehr starke Unterschiede. Und darüber mal zu sprechen, was wurde mir denn mitgegeben? Was wurde meinem Partner mitgegeben? Ja, welche Glaubenssätze habe ich? Welche Vorstellung von einer Mutter oder einem Vater habe ich? Und welche Vorstellungen er? Welche Beziehungserfahrungen habe ich gemacht? Und welche Beziehungserfahrungen hat er gemacht? Und da mal zu gucken, was bedeutet das denn eigentlich? Ja, und was nehmen wir davon mit? Was lassen wir vielleicht auch zurück? Ja, in den jeweiligen Ursprungsfamilien, und was nehmen wir aktiv in unser Elternsein mit? Da geht es dann um sowas wie Werte beispielsweise. Ja, die wenigsten Menschen kennen ihre Werte. Ja, wenn ich sie nachher, kennst du ja wahrscheinlich auch, wenn du jemanden nach seinen oder ihren Werten fragst, so, ja, da kommt dann vielleicht mal sowas wie, naja, Unabhängigkeit ist gut, so. Sag ich, ja, wie unabhängig fühlst du dich denn gerade in deinem Elternsein? Genau, und da geht die Skala sehr deutlich Richtung Null. Und dann ist es ja auch noch immer so, dass selbst wenn jetzt beide den Wert, ich sage jetzt mal, Harmonie haben, ja, beide Elternteile, dann ist das immer noch nicht dasselbe. Ja, das muss nicht identisch sein, weil ich unter Harmonie vielleicht ein bisschen was anders verstehe als mein Partner. Und sich darüber auszutauschen, das ist wahnsinnig wichtig. Weil daraus entstehen dann Leitplanken, ja, für dieses Elternsein. Und das brauchen die Eltern, ja. Damit sie irgendwas etwas haben, woran sie sich auch festhalten können, wo sie sagen können, okay, das haben wir mal abgestimmt zusammen. In die Richtung wollen wir gehen.
Mhm. Das heißt, ist auch eine Herausforderung der Parentät, dass sie womöglich eben doch zwischen den Geschlechtern unterschiedlich erlebt wird oder sich teilweise ähnelt. Also das ist ja so ein bisschen jetzt eine These, oder meine These ist ja ein bisschen, dass es von der Menge der Care-Arbeit auch zu, also dass es ein Faktor ist, wie sehr sich die Parentät ähnelt. Gleichzeitig hast du jetzt gerade wieder gesagt, ja, wir kommen eben, ne, sind unterschiedlich geprägt aus unseren Ursprungsfamilien, logischerweise, also wir sind natürlich nicht gleich, aber das wäre sozusagen etwas, wo wir gemeinsame Erfahrungen machen können. Also ja, wie beobachtest du das, wie sich diese Phase eben zwischen den Geschlechtern dann doch ähnelt oder wo sie sich unterscheidet?
Das ist eine gute Frage. Ich will tatsächlich, also den Begriff gibt es eigentlich deswegen, ich hätte auch sagen können, anders. Ich hätte sagen können, okay, wir haben die Muttertät, jetzt nehmen wir halt noch die Vatertät dazu. Ja. Mhm. Das hätte ich ja auch sagen können. Das habe ich aber bewusst nicht gemacht. Ich wollte den gemeinsamen Begriff, weil es ist ein gemeinsamer Raum. Es ist ein gemeinsamer Raum für Eltern. Und das können auch gleichgeschlechtliche Paare sein. Das können auch zwei Mütter sein. Das ist völlig wurscht. Ja.
Mhm. Geht ja, wichtiger Punkt.
Es geht um erwachsene Menschen, die sich zusammen entscheiden, für ein Kind zu sorgen und dieses Kind oder diese Kinder ins Leben zu begleiten. Darum geht es für mich bei dem Begriff. Und was ich absolut vermeiden will, ist, dass da jetzt so ein Kampf entsteht. Ich bin jetzt aber mehr in der Parentät. Nee, ich. Also ich übertreibe jetzt, aber ja, dass es so in die Richtung geht. Ja? Oder ja, für mich ist es jetzt anstrengender. Sowas wie Kraft ist nicht verhandelbar. Ja? Wenn ich das Gefühl habe, mir geht die Kraft aus, ich habe keine Ressourcen mehr, dann ist das so. Dann hat das keiner zu bewerten von außen. Und das Gleiche gilt für meinen Partner. Ja, wir können da keinen Kampf drüber führen, ja, wer jetzt die größere Herausforderung hat. Ja. Ich glaube, es geht erstmal darum, anzuerkennen, dass jeder für sich da irgendwie gerade kämpft oder struggelt oder gerade nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Also allein das mal zuzulassen, ja, und zu sagen, ja, ich sehe, du hast da auch gerade mit zu tun. Ja. Weil wer sagt denn, dass es für die, jetzt bin ich sehr plakativ, aber dass es für die Männer immer so wahnsinnig geil ist, dass sie von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends ins Büro gehen, das Geld heimschaffen. Wer sagt denn, dass die das wirklich wollen? Ich kenne mittlerweile so viele Väter, auch aus den Coachings, die sagen, das ist gar nicht mein Bild von Familie. Ich will das auch, ich will dieses Traditionelle auch gar nicht so leben. Ja, ich möchte es gerne anders haben. Ich weiß nur leider nicht, wie. Ich weiß nicht, wie es gehen kann. Und deswegen will ich diesen Raum aufmachen, dass es so ein Miteinander wird. Das ist ein ganz großer Raum, da hat alles Platz. Mhm. Ja, da hat alles Platz. Und es soll ein Raum sein für offene Gespräche darüber, wie geht's mir, wie geht's dir, wie können wir uns da gegenseitig unterstützen, wie können wir auch uns erstmal zuhören.
Ja. Ja. Ich finde das eine ganz schöne Betrachtung, eine ganz wichtige Betrachtung, oder für mich ist das dann so ein bisschen, diese Definition wird noch klarer, dass wir womöglich eben diese Muttertäts- und Vatertätsphase Teil der Definition ist. Ne? Also dass wir sehen, es gibt geschlechtlich bedingte Unterschiede und die sind auch nicht nur geschlechtlich bedingt, die sind vor allen Dingen bedingt durch die kulturhistorische Prägung der Geschlechter. Ne? Das ist nichts Biologisches, das ist in Teilen etwas Biologisches wegen des Prozesses der Schwangerschaft, was ja sozusagen auch der einzige Unterschied ist, könnte man sagen, zwischen den Geschlechtern in Bezug auf Elternsein, dass Menschen ohne Uterus eben kein Kind austragen können. Und gleichzeitig gibt es ganz viele Gemeinsamkeiten und vor allen Dingen gemeinsame Herausforderungen beziehungsweise einen Raum, in dem wir anerkennen können, dass wir vielleicht auch unterschiedliche Herausforderungen haben. Ja. Aber wir beide haben sie. Es gibt eine Umbruchphase, egal welchem Geschlechts wir sind. Wenn wir Eltern werden, ne, bewegt sich ganz viel, verändert sich ganz viel. Und diese Phase ist darüber sozusagen benannt. Mhm. Und das ist ja auch was, es geht, glaube ich, in unserer Arbeit jeweils ganz viel darum, diese mit Unterschiedlichkeiten einerseits anzuerkennen und gleichzeitig gemeinsame Bedürfnisse, die nur unterschiedliche Strategien zum Beispiel finden, und diese gegenseitige Wertschätzung ja auch für die Unterschiedlichkeiten zu finden, weil das ist ja eigentlich auch das Tragische an dieser starken Unterscheidung des Vater- und Mutterseins, dass es dann oft zu so einer Konkurrenz eben wird darüber, ne? Genau. Wer ist jetzt belasteter? Genau. Ja.
Und dann kommen so Sachen auf, wieso muss ich jetzt noch die Spülmaschine ausräumen? Mhm. Und was ich vorhin meinte, also es bricht sich dann in so ganz banalen Alltagssituationen, bricht sich das dann Bahn. Ja. Mhm. Und was mir auch noch wichtig ist, es geht auch gar nicht darum, nur, also bei diesem Begriff, das in dieser Elternkonstellation zu lassen, sondern generell ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie scheiße anstrengend Eltern sein oder Eltern werden ist. Mhm. Ja. Und natürlich sagen alle, ja klar, mal die ersten Jahre sind halt anstrengend. Nein, es ist einfach, es bleibt ein anstrengender, herausfordernder Prozess, der gleichzeitig wunderschön ist. Also ich will das gar nicht absprechen. Ja. Aber es geht halt darum, so generell ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie viel Unterstützung Eltern eigentlich auch brauchen, ja. Mhm. Wie viel Verständnis, auch wie viel Zuwendung, ja.
Ja.
Dass es über dieses kleine Familiensystem hinausgeht, ja, dass es auch einer Großelterngeneration bewusst wird, oder auch anderen Menschen, die vielleicht keine Kinder haben, dass wir in der Gesellschaft verstehen, das ist echt ein Brett.
Eltern werden. Ja. Und das eben für alle Elternteile, ne? Genau. Ja, das, genau. Diese Mehrfachbelastung, die da alle in der Regel haben, die zu sehen. Und wahrscheinlich ist das einfach für viele noch, also löst auch ein bisschen inneren Widerstand aus, weil ich glaube, gerade für Mütter ist es auch super wichtig, überhaupt erstmal Anerkennung zu finden, ne? Gerade mit diesem Muttertätsbegriff, so, ah, okay, wow, ja, es ist nicht nur mein Erleben, es ist auch hier, es gibt diesen Begriff, so ein bisschen wie wir das mit dem Mental Load-Begriff vielleicht erlebt haben. Ja. Aber genauso ist es natürlich für die Väter wichtig und entlastend zu wissen, ja, auch du hast ein Recht darauf, wahrnehmen zu dürfen, oder vielleicht hilft dir dieser Begriff, das wahrnehmen zu können, was sich in deinem Leben alles verändert und mit welchen Herausforderungen du zu tun hast. Ne?
Genau, genau das. Ja. Ja. Weil das lässt dir ja nicht kalt.
Nee, ja. Absolut. Ich habe eine spannende Frage aus meiner Community auch bekommen, ob sich die Intensität im Erleben der Parentät eigentlich je nach Kultur unterscheidet. Und ich vermute, es gibt dazu einfach noch wenig wissenschaftliche Erkenntnisse. Aber die Gedanken dazu sind sicherlich spannend. Oder was dahinter steht, dass man sich ja vorstellen kann, dass es ein Unterschied ist, ob die Kultur zum Beispiel erwartet, dass sich hauptsächlich die Mutter um das Kind kümmert, ne, und eine Kultur mit einem starken Mutterideal als Hauptbezugsperson zum Beispiel, oder ob es eine Kultur ist, in der eben Gleichberechtigung normaler ist. Ich denke jetzt auch gerade so an Skandinavien und sozusagen, ne, einfach wenn da strukturell schon andere Maßnahmen auch, also die haben ja auch ein Mutterbild und ein Vaterbild, das aber sicherlich schon etwas gleichberechtigter ist, auch durch strukturelle Maßnahmen als bei uns zum Beispiel. Und gleichzeitig gibt es natürlich Kulturen, die noch viel patriarchaler geprägt sind als jetzt unsere. Dann gibt es Kulturen, die weitere Bezugspersonen viel stärker einbinden, ne, wo ein viel größeres Netz aus Elternteilen letztendlich oder Bezugspersonen besteht. Darüber kannst du vermutlich auch nur spekulieren, oder?
Ich kann
wie
nur spekulieren.
Sich das unterscheidet.
Ich weiß es nicht, aber weil ich jetzt keine Studien hätte, die es dazu gibt. Was nicht heißt, dass nicht Studien in Arbeit sind. Ich weiß es wirklich nicht, aber das ist eine interessante Frage. Ich nehme die auf alle Fälle mal mit und recherchiere auch mal in diese Richtung, weil ich versuche ja gerade auch diesen Begriff so ein Stück weit mit Leben zu füllen. Aber die Punkte, die du genannt hast, die sehe ich auch. Also mir kam jetzt sofort es gibt ja diesen Spruch mit dem Dorf, man braucht halt irgendwie ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und damit ist ja wirklich auch gemeint, dass es ein großes Netz gibt aus vielen Menschen, die sich da irgendwie um dieses Kind kümmern. Und ich glaube, dass das Erleben schon ein anderes ist. Also zumindest in der Hinsicht, es ist deswegen vielleicht nicht weniger anstrengend, aber wir schätzen das natürlich ganz anders wert. Ja, es ist ein Bewusstsein darüber da. Das ist das, was ich ja vorhin meinte mit diesem Verständnis, ja, für diese Herausforderung, die Zuwendung, die Eltern brauchen, die Unterstützung, die Eltern brauchen. Und das wirkt sich natürlich schon darauf aus, wie ich das wahrnehme, ja, dass ich mir das selber auch zugestehen kann. Wenn ich weiß, da sind Leute, die helfen mir, weil die tun das, weil sie wissen, wie anstrengend das ist, dann kann ich das selber ja vielleicht auch ganz anders annehmen. Diese Anstrengung.
Absolut. Ja.
Macht es jetzt nicht automatisch weniger anstrengend, aber ich kann es akzeptieren und kämpfe nicht die ganze Zeit dagegen an, wie in so einem inneren Konflikt, dass ich mir denke, ja, ich fühle es total anstrengend, aber irgendwie die anderen, die kriegen es ja auch alle alleine gewuppt.
Und dann gab es noch eine weitere Frage, die sich darauf bezogen hat, wie man eigentlich damit umgehen kann, wenn eben diese Phase als sehr unterschiedlich erlebt wird innerhalb der Partnerschaft. Hast du dazu Gedanken und Erfahrungen aus deinen Beratungen und Coachings? Wie können Elternpaare damit umgehen, wenn sie diese Phase der Parentät als sehr, sehr unterschiedlich erleben?
Die Frage ist, woher kommt dieses Missverständnis? Oder was ist die Folge des Missverständnisses? Kann ich akzeptieren, dass mein Partner das gerade anders erlebt? Und kann ich das stehen lassen? Es ist ja, wie ich vorhin meinte, ich glaube, da rutschen dann viele Paare ganz oft in so einen Kampf rein. Ja, oder in so ein, für mich ist es anstrengender als für dich. Und ich glaube, dass Elternsein bedeutet halt auch echt vieles auszuhalten. Erstmal, also im Sinne von, wir lassen das jetzt so stehen. Ja, selbst wenn ich es vielleicht gar nicht nachvollziehen kann. Ja, wenn mein Partner mir sagt, boah, dieses oder jenes ist für mich total anstrengend. Oder da muss ich noch nicht mal den Partner nehmen. Da kann ich die Mama von gegenüber nehmen, die eine andere Wahrnehmung hat. Ja, das passiert ja nicht nur innerhalb der Partnerschaft, sondern auch mit anderen Eltern, dass wir unterschiedliche Dinge unterschiedlich anstrengend finden und wahrnehmen. So. Und da kann es eine wahnsinnig gute Übung sein, das erstmal anzuerkennen und zu sagen, okay, für dich ist das so und für mich ist das so. Was machen wir denn jetzt damit? Also heißt es vielleicht im Umkehrschluss, einer von beiden hat gerade ein paar mehr Ressourcen in seinem Rucksack drin und kann vielleicht an einer einen Stelle mehr tun als der andere. Ja? Oder ist es wirklich so, dass der sagt, oh, für mich ist es gerade nicht so anstrengend, stimmt das? Ja. Oder schiebt er das einfach weg, weil es ihm schwerfällt, das überhaupt zu spüren? Ja. Das habe ich nämlich wahnsinnig oft und das tatsächlich tendenziell eher bei den Vätern, dass sie sagen, ich habe da gar kein Gefühl dazu. Ich kann das Gefühl gar nicht benennen. Ja. Also deswegen ist die Frage, woher kommt dieses vermeintliche Missverständnis? Verstehen sie sich wirklich so miss oder hat es einen anderen Ursprung? Und ich glaube, was da immer hilft, ist im Austausch miteinander zu bleiben und Dinge nicht zu bewerten. Ja, also wenn der eine sagt, für mich ist das anstrengend, dass der andere dann nicht sagt, naja, aber komm, so schlimm ist es doch nicht. Also wenn man nämlich wieder in ganz alten Mustern drin, die wir vielleicht auch aus unserer Kinder kennen. So, ach, ist doch nicht so wild, stell dich nicht so an, vergeht doch wieder. Sondern es einfach zu akzeptieren, okay, ich höre, für dich ist das anstrengend. Was brauchst du? Mhm. Ja, was brauchst du?
Doch da kann ja wieder der Begriff an sich auch helfen, anzuerkennen, dass es Veränderungen gibt, nur dass sie eben verschieden wahrgenommen werden, weil genau dieses Absprechen von Gefühlen, Erfahrungen, ist ja, ist so ein alter Mechanismus, würde ich mal sagen.
Genau, ja.
Der natürlich beiden nicht hilft. Also ja, ich denke da auch, so da ist eigentlich wirklich diese Frage nach den Ressourcen, was stärkt jeden von uns wirklich auch. Wahrscheinlich ein guter Start sozusagen, ne, sich wegzubewegen von dem, was man als so unterschiedlich erlebt und irgendwie auch erstmal zu gucken, was brauchen wir jeweils, um überhaupt bereit zu sein, die Perspektive des jeweils anderen hören zu können.
Genau.
Weil da scheint ja auch irgendwas zu sein, was schwer auszuhalten ist in dieser Unterschiedlichkeit. Ja, weil ich glaube, dass das ist ja wirklich auch ein schmerzhafter Kern, vielleicht auch teilweise dieses Themas.
Natürlich.
Dass wir anerkennen dürfen, dass wir das sehr unterschiedlich auch erleben können. Also das ist ja wirklich die Frage, ne? Was verbindet uns da in dieser Umbruchphase und was trennt uns vielleicht, also zumindest emotional, und wie können wir damit umgehen, das auszuhalten?
Ich glaube, sie ist mitunter deswegen auch so schwer auszuhalten, weil wir ganz oft es nicht gelernt haben, dass wir uns auf das verlassen können, was wir empfinden, sondern weil es immer irgendeine Instanz gab, die gesagt hat, naja, kann doch nicht sein, oder wie ich es vorhin sagte, stell dich nicht so an oder ist doch nicht so schlimm. Also selbst so ein lieb gemeintes, ach komm, du bist jetzt hingefallen, ist doch nicht so schlimm, ist schwierig. Das ist an sich erstmal ein Übergriff. Das ist eine Wertung von etwas, was ich überhaupt gar nicht beurteilen kann. Natürlich weiß ich als erwachsener Mensch, wenn mein Kind sich das Knie irgendwie aufreibt, das wird wahrscheinlich in einer Stunde kein Thema mehr sein. Aber in dem Moment ist es halt einfach schlimm. Und das sind so die kleinen Momente, wo das schon quasi gespeist wird. Ja, diese eigene Wahrnehmung ist irgendwie scheinbar gerade nicht richtig, weil da ist ja jemand, der weiß es besser, wie es mir tatsächlich gerade geht. Und dann sind wir irgendwann erwachsen und sollen jetzt unserem Gegenüber erklären, wie wir uns fühlen. Und dann kann unser Gegenüber aber nicht damit umgehen. Und dann denken wir, ja gut, da muss ja mit mir was falsch sein. Ja, wie oft höre ich, und das hörst du mit Sicherheit auch, denke ich, ich habe immer das Gefühl, ich bin damit allein. Mhm. Ach gut, dass du das sagst. Ich dachte, ich bin die Einzige. Und ich sage immer, es kann doch nicht sein, dass irgendein Mensch auf diesem Planeten noch denkt, mit irgendeinem Thema alleine zu sein.
Ja.
Ja. Also wie vernetzt müssen wir denn noch sein, damit uns bewusst wird, niemand ist mit nichts allein. Ja?
Ja,
genau. Und deswegen ist es wichtig, finde ich, in der Partnerschaft, da immer wieder auch drüber zu sprechen und zu sagen, mir geht's so, und es so stehen zu lassen.
Mhm.
Gar nicht bewerten, auch nicht nach der nächsten Lösung zu suchen. Das wollen die wenigsten. Ja? Die wenigsten wollen sich ihr Herz ausschütten und dann von der anderen Person eine Lösung präsentiert bekommen, sondern einfach, dass jemand zuhört.
Ja.
Und das für einen Moment mal mit aushält, dass es jetzt gerade scheiße ist.
Ja, das ist ja eine Chance, würde ich sagen, in diesem Begriff auch. Ne? Also
absolut.
Wenn wir darüber, sag ich mal, unsere Perspektive auf das Elternwerden und Sein erweitern, können wir vielleicht leichter mit diesen Unterschiedlichkeiten umgehen oder dem Unterschiedlichen erleben, weil wir wissen, dass es so ist und dass es da ist, ne? Dass es eben Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt.
Ja.
Was siehst du noch für Chancen darin, diesen Begriff sozusagen zu stärken, wenn der einfach geläufiger wäre, wenn das für alle total normal wäre, von der Parität zu sprechen? Was glaubst du, würde sich dann verändern?
Ich glaube, dass sich da sehr vieles verändern würde. Also nicht nur, das hatte ich vorhin schon mal so kurz angedeutet, in dieser Kleinfamilie, sondern auch über diese Kleinfamilie hinaus, also Richtung Ursprungsfamilie. Ja, also zu verstehen, dass, also ich denke, ich spreche jetzt mal in die Zukunft, um es bildlicher zu machen. Wenn meine Tochter eines Tages Mutter wird, weil sie sich vielleicht dafür entscheidet, dann wird das was mit uns machen. Das ist ganz klar. Und wenn ich weiß, da gibt es diese Parität, dann kann ich damit auch ganz anders umgehen. Ja, dann weiß ich, die steht da vor ziemlichen Herausforderungen. Es macht was mit ihr. Da kommt eine Rolle dazu, die ich schon kenne. Und trotzdem werde ich nie wissen, wie ihre Rolle sein wird als Mutter. Ja. Also auch da haben wir wieder Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Sie wird ähnliche Erfahrungen machen wie ich und trotzdem aber in einem anderen Kontext. Ja. Also, was weiß ich, sage jetzt mal 25 Jahre später oder 30 Jahre später. Ja. Und das dürfen wir einfach nicht vergessen. Und da auch über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu sprechen. Ja. Oder aber auch so gesamtgesellschaftlich. Einfach dieses Verständnis, wie anstrengend ist es, dieses Elternwerden ist. Damit wir auch also auf struktureller Ebene schauen, was brauchen Eltern denn gerade? Ja. Das ist ja wirklich eine Sache, die geht ja nicht nur im individuellen Bereich die Eltern was an. Ja. Das ist ein gesellschaftliches Thema. Und dafür Verständnis zu haben, das wäre so mein, oder dass dieses Verständnis entsteht, das wäre so mein Wunsch auch an diesem Begriff. Ja. Mhm. Dass es nicht so isoliert in den Familien drin hängt, sondern wirklich, dass wir da als Gesellschaft ein Gespür dafür entwickeln.
Ja. Mhm. Ja.
Das würde ich mir wünschen.
Das wünsche ich mir auch. Ja. Und ich musste ehrlicherweise auch direkt denken, dann muss es ja, also es müsste eigentlich auch einen Begriff für diese Systemveränderung im Familiensystem geben, also die Familietät oder wie auch immer man das gut abkürzen könnte, ne? Weil wir ja auch wissen, also vor allen Dingen eben dann mit weiteren Geschwistern oder weiteren Kindern verändert sich ja jedes Mal das Familiensystem und die Familiendynamik. Und das ist ja dann wieder eine noch komplexere Umbruchphase, die noch mehr Menschen eben beinhaltet. Deswegen finde ich auch, also gerade mit der Erfahrung, die wir beide haben mit mehreren Kindern, ist das ja auch was das erste Mal, wenn das passiert, auch wieder ein anderes Erleben ist, als wenn es nochmal passiert. Und darin sozusagen auch die Fähigkeiten zu entwickeln, damit umzugehen. Und natürlich bedeutet das dann auch eine Veränderung für die Kinder, auf die man gucken könnte. Also ich finde das wirklich total wichtig, also ich finde diese Begriffe irgendwie toll, um auf diese Umbruchphasen des Familienlebens letztendlich oder vom Paar zum Familienleben und dann die Veränderung des Familienlebens sind ja immer so Metamorphosen.
Ja.
Also da besser hinschauen zu können, zu wissen, da sind große Veränderungen, die was mit uns machen, die anzuerkennen. Ich glaube, das ist wirklich was eine wichtige Perspektive ist, um viel mehr Verständnis und Mitgefühl für sich selbst zu haben, aber auch für alle anderen Familienmitglieder.
Das, also da noch ganz kurz, Eltern werden ist ein permanenter Prozess. Wir werden irgendwie immer wieder Eltern, weil wir immer wieder neue Erfahrungen sammeln. Ja, unsere Kinder werden größer. Wir haben bestimmte Meilensteine oder die Kinder haben bestimmte Meilensteine, die wir begleiten, die immer wieder auch was mit uns machen. Ich sag Krippeneingewöhnung. Mhm. Ja. Was das mit Eltern oft macht oder mit dem ganzen Familiensystem, das ist unglaublich. Ja. Dann werden die Kinder größer. Sie kriegen vielleicht eigene Kinder. Sie ziehen aus. Ja, was passiert, wenn das letzte Kind ausgezogen ist? Das macht ja was mit mir als Elternteil. Ja. Und deswegen würde ich gar nicht sagen, dass das irgendwann mal anfängt und irgendwann mal aufhört und dann ist man da durch und dann ist alles gut, als wäre davor alles schlecht. Es ist ja auch eine wunderbare Phase, ja, oder eine wunderbare Zeit. Also man wächst ja auch über sich hinaus und lernt wahnsinnig viel über sich selber, gerade durch die eigenen Kinder. Ich glaube, das können wir alle sagen, die wir eigene Kinder haben. Genau, und deswegen finde ich den Gedanken einfach schön, dass es ein großer Raum ist, in dem mal mehr, mal weniger passiert. Ja,
liebe Ramona, danke dir, dass du diesen Raum aufgemacht hast und ihn benannt hast. Und ich bin sicher, da werden wir in den nächsten Jahren noch öfter drüber reden oder vielleicht eine Definition finden. Aber Hauptsache, wir reden drüber, würde ich sagen. Ist eigentlich auch ein bisschen egal, wie wir das genau definieren, sondern kommen darüber ins Gespräch.
Ja.
Danke, dass du das angestoßen hast und danke, dass du heute hier warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich hoffe, wie immer, das war eine inspirierende und spannende Folge für dich. Wenn du direkt Gedanken zu der Folge hast und sie bei Spotify gehört hast, dann teile die doch total gerne als Kommentar zur Folge. Dann kann man auch richtig über die Podcast-Folgen in Austausch kommen. Gleichzeitig gibt es auch immer Posts zu jeder Folge bei Instagram. Auch da können wir über das Thema ein bisschen sprechen und grundsätzlich freue ich mich natürlich immer, wenn du die Folge mit anderen Eltern teilst, wenn du den Podcast abonnierst und ihm eine Bewertung schenkst, zum Beispiel eben bei Spotify oder iTunes 5 Sterne vergibst oder eben auch einen kurzen Text oder Kommentar schreibst. Vielen Dank, wenn du das tust und wenn du magst, können wir uns in diesem Jahr noch einmal hören. Es wird etwas außerplanmäßig kurz vor Weihnachten noch eine neue Folge in diesem Podcast in diesem Jahr geben. Und dann macht dieser Podcast wie immer ein bisschen Winterschlaf und bis Anfang Februar eine Pause. Wenn du Themenwünsche hast für nächstes Jahr, Interviewgästinnen, die ich einladen soll, schreib mir gerne eine E-Mail an hallo@hannadrexler.de. Ich freue mich auch immer ansonsten mit Feedback oder deinen Gedanken von dir zu hören.
Ich wünsche dir erstmal bis zur nächsten Folge eine gemütliche, schöne Vorweihnachtszeit. Sollte es stressig sein, schau, was du lassen kannst oder was ihr lassen könnt, was ihr vielleicht noch abgeben könnt oder eben komplett streichen. Ja, mach's dir gemütlich, gönn dir Ruhe und Pausen und ja, lass es dir immer so gut wie möglich gehen. Alles Liebe, bis zur neuen Folge.